die heutigen Plattformen haben tatsächlich Herausforderungen allein, was dem Upload anbelangt. Okay, wie schaffen wir es denn, so agil zu sein, dass morgens jemand aus meinem Social-Team ein Gag, einen Trend entdeckt auf TikTok und eine Idee entwickelt und wir idealerweise zum Mittag, zum Nachmittag hin irgendwie Teil dieser Konversation werden. Ne? Das ist eine lange Herausforderung für uns gewesen und tatsächlich auch bis heute immer wieder mit Stellschrauben verbunden. Das sind einfach Sachen, die du idealerweise nicht nur über zusätzliche Manpower abdeckst, sondern über smarte, ne, Synergien und ein bisschen Kreativität.
Im Frankfurter Umland liegt eine der umsatzstärksten Kosmetikbrands der Welt, Cosnova. Mit smartem Marketing und starkem Fokus auf Trends werden hier jährlich hunderte Millionen Euro umgesetzt. Ich habe Yuting Liu bei mir heute im Podcast und Yuting war bis April verantwortlich für digitales Marketing bei Cosnova und hat ganz, ganz tolle Insights mitgebracht, wie man auch ohne die großen Budgets, die zum Beispiel Wettbewerber haben, sehr smart über Social Media wachsen kann. Ich heiße Christoph Bursek und du hast digitale VorreiterInnen. Dein Podcast zur Digitalisierung von Vodafone Business. Bevor wir gleich von Yuting hören, wie viele Videos von seinem Ex-Team pro Tag, pro Woche, pro Monat gebaut werden, möchte ich dich erinnern, dass du das Vodafone-Team auf dem OMR-Festival treffen kannst. Auf dem Stand in der Halle B5 gibt es viele Tipps um das Thema Cybersecurity und KI und nebenan auf der Red Stage gibt es großartige Speaker. Es lohnt sich zu kommen und zu verweilen. Ich bin nämlich ziemlich sicher auch dort. Falls du nicht dabei sein kannst, den Link zur Registrierung für den kostenlosen Livestream, den findest du in den Shownotes. Jetzt viel Spaß dabei, hinter die Kulissen eines Unternehmens zu gucken, welches auf einem guten Weg ist, demnächst die 1 Milliarde Euro Umsatz pro Jahr zu knacken. Heute wagen wir uns in ein Thema, in dem ich nicht ganz so zu Hause bin. Es geht um Kosmetik. Und da gibt es die Firma Cosnova und die hat in den letzten Jahren Unfassbares geschafft zum Thema Social Media. Bis vor kurzem war Yuting Liu dafür verantwortlich. Er ist heute bei mir im Podcast und kann mir so ein bisschen erzählen, was Cosnova gemacht hat und was daran so beeindruckend ist. Herzlich willkommen, Yuting. Schön, dass du hier bist.
Guten Morgen, Christoph. Vielen, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Danke für die Einladung.
Sehr gerne. Ich hoffe, du kannst mir einerseits ein bisschen was zu eurem Unternehmen erzählen und andererseits natürlich auch zu den Sachen, die du in deiner Zeit bei Cosnova dort gemacht hast. Beschreib einmal für die Zuhörenden, was ist Cosnova und warum ist das vielleicht eine Marke, von denen Sie noch nie gehört haben, die aber riesengroß ist.
Ja, Cosnova ist ein Kosmetikunternehmen und mit unseren zwei starken Marken, die den meisten Hörern ein bisschen geläufiger wahrscheinlich ist, Essence und Catrice. Wir sind in roundabout 90 Ländern auf der ganzen Welt vertreten und sind in Europa seit mehreren Jahren Volumenmarktführer. Da habe ich jetzt in den letzten zwei Jahren einiges machen dürfen. Nicht ganz nur Social Media, aber darauf kommen wir gerne im Gespräch dann näher drauf eingehen.
Ich glaube, die Marke gibt's erst seit 2002, 2004 und seitdem habt ihr in Form eines Familienunternehmens die Marke so groß hinbekommen und ich glaube, inzwischen seid ihr auf dem Weg zur Umsatzmilliarde ungefähr. Ne? Also das ist so ein bisschen das Ziel und den größten Weg davon habt ihr schon geschafft.
Ja, das kann man so sagen. Also natürlich ist das immer noch ein weiten Weg, den wir da zurücklegen müssen. Es ist für mich noch ein bisschen schwer. Ich sage noch ganz oft wir, weil, wie du eben gesagt hast, ich war bis vor kurzem noch bei der Cosnova direkt tätig. Also verzeiht mir bitte diese Sprünge manchmal im Gespräch. Aber ne, wir haben super tolle Arbeit geleistet und deshalb fällt es mir einfach auch sehr leicht, da noch in Wir-Form zu sprechen. Genau, wir sind auf dem Weg zur Milliarde. Wir haben in 23 817 Millionen Euro Umsatz gemacht und haben in den vergangenen Jahren einfach ein starkes Wachstum hinlegen können. Im Vergleich zum Beispiel zu 22 sind es ja roundabout 32% und da kann man einfach schon sehen, wie wir mit unseren Ambitionen versuchen, nicht nur in Europa, sondern halt auch weltweit Volumenmarktführer zu werden.
Wir reden gleich darüber, was ihr für Chancen genutzt habt im Social Media Marketing, die andere Unternehmen nicht genutzt haben. Mich würde es noch einmal interessieren, wer sind eure Kunden? Du hast gesagt, zwei Produktmarken habt ihr, Essence und Catrice. Wen sprechen die an? Wie alt sind die Zielgruppen? Jungs, Mädels, divers? Was kannst du uns über die Zielgruppe erzählen?
generell muss man einfach vorweg sagen, wir sprechen den Massenmarkt an, ne? Und wenn man sich eben die Kategorie anschaut, ja, diversifiziert sich auch die Zielgruppe in einem enormen Tempo, was in den letzten Jahren einfach so, nicht nur durch Social Media, aber auch ja in der gesamtgesellschaftlichen Kontext irgendwie zu beobachten war. Und wenn man das ein bisschen genauer nehmen möchte, vielleicht auch auf einer Media-Betrachtungsebene, dann kann man sagen, dass Essence eine bisschen jüngere Zielgruppe anspricht als Catrice. Ich würde sagen, sie konzentriert sich so um 16 bis 24 roundabout. Und Catrice ja, ist fast nahtlos anknüpfend, beziehungsweise sogar teilweise überlappend von Anfang 20 bis 35, 40. Das ist ein bisschen abhängig davon, was du mit Zielgruppe meinst. Also meinst du unsere Käuferschaft oder unsere Kommunikationszielgruppe? Aber generell muss man einfach sagen, wir bedienen den Massenmarkt.
Leute, die mich kennen, würden es wahrscheinlich nicht denken, aber ich bin nicht so firm im Thema Kosmetik. Ich glaube, wichtig bei euch ist auch, dass ihr einen großen Teil eures Sortiments immer wieder austauscht. Ich glaube, fast die Hälfte eurer Produkte wird jedes Jahr ausgetauscht, weil sie sehr trendorientiert ist. Was natürlich auf der einen Seite eine Herausforderung ist, bei euch immer am Ball zu bleiben, aber auf der anderen Seite natürlich toll ist, weil einfach jeder Kunde, jede Kundin, die euch mag, sagt, oh, da gibt's das neue Produkt, das brauche ich jetzt ja auch nochmal. Und ich glaube, die Zyklen sind teilweise noch kleiner. Es gibt sogar monatliche Limited Editions. Erzähl dazu nochmal was, bitte.
Ja, das ist korrekt. Viele kennen das sicherlich zum Beispiel aus der Mode, ne? Wir wissen ja alle, auch in den letzten Jahrzehnten ist ja alles viel, viel trendorientierter geworden. Die Leute wollen viel, viel schneller neue Looks adoptieren und so verhält es sich eben auch im Kosmetikbereich. Was wir halt ja da wirklich auch, ich sag mal, als Marken vorantreiben wollen, ist mit unseren Produkten dementsprechend auch diese Trends mitmachen zu können und Spaß dabei zu haben. Und das Wichtige, wo wir uns auch, ich sag mal, als oder was wir uns als Mission gesetzt haben, ist eben diese Trends zu demokratisieren und für alle zugänglich zu machen, ne? Und dementsprechend wollen wir halt auch eben immer das aktuellste Sortiment anbieten und das zeichnet sich halt eben sowohl im Regal wieder, aber halt auch in unserer Kommunikation.
Ihr seid zwar jetzt riesengroß, ich glaube, es gibt weltweit nur eine Handvoll Kosmetikmarken in eurer Größe ungefähr. Also es ist wirklich, was da die letzten 20 Jahre aufgebaut wurde, wirklich beeindruckend und auch immer noch ziemlich unbekannt am Markt. Ich glaube auch, ihr sitzt ja auch in einem relativ kleinen Ort. Wie heißt eure Basis?
Wir sitzen in Sulzbach, um genau zu sein. Ja. Das ist in der Nähe von Frankfurt. Ja, wie du sagst, diese zwei Marken, insbesondere durch ihre Positionierung, haben es eben auch geschafft, weltweit eine Relevanz aufzubauen, weil ja der Markt eben diesen Need hat, ne, trendorientiert einkaufen zu können im Bereich Color Cosmetic. Und das haben wir in unserem Angebot einfach abgebildet und ja, sind damit eben super erfolgreich geworden in den letzten 20 Jahren.
Ich glaube, andere Unternehmen, auch gerade im Kosmetikbereich, haben teilweise Tonnen von Marketingbudget. Ihr habt versucht, mehr rauszuholen mit weniger Einsatz. Und das ist, glaube ich, dann auch der Grund gewesen, warum ihr zum Thema Social Media mehr Gas gegeben habt oder mehr Gas geben konntet als andere Unternehmen. Als ihr vor 2 Jahren angefangen hattest, meine ich mich zu erinnern, dass ihr da gerade ein Content-Studio aufgebaut habt. Du warst beratend tätig und bist dann aber intern angefangen, dieses Content-Studio mit Strategie zu befüllen, Kampagnen zu starten. Und ich glaube, das kann für die Zuhörenden sehr interessant sein, weil natürlich viele überlegen, oh, Social Media irgendwie wichtig und irgendwie gebe ich auch Geld aus und ob das aber alles so funktioniert, wie ich will, weiß ich gar nicht. Was war eure Hypothese vor 2 Jahren, als du angefangen hast? Warum wurde das interne Studio aufgebaut und wie ist es ausgestattet gewesen zum Start?
Vielleicht ist es ganz interessant, aus meiner persönlichen Perspektive zu erzählen, weil ich eben vor 2 Jahren erst angefangen habe und das zu einem Zeitpunkt, was super spannend für unsere Unternehmung war. Mein Background, ich habe 15 Jahre lang beratend gearbeitet, primär auf Agenturseite oder eben als Freelancer. Und es ging immer darum, Unternehmen zu zeigen, wie man Social Media macht, wenn man so will. Ne, das war ja das Hauptthema eigentlich in unserer letzten Dekade. Und meine Antwort war immer, ganz ehrlich, wenn ihr erfolgreich Social Media machen möchtet, müsst ihr das selber machen, ne? Und in der Regel war die Antwort, ah, können wir nicht, wollen wir nicht, was auch immer die Gründe sind, ne? Wahrscheinlich sind die Gründe deutlich kleiner heutzutage als zu der Zeit, wo ich angefangen habe. Aber die zweite Antwort war dann halt eben immer, okay, wir als Agentur können euch das anbieten. Aber das, was ich immer glaube oder geglaubt habe, ist, dass Kommunikation aus einem selber heraus natürlich am effizientesten ist, ungefiltert und am direktesten. Und ehrlicherweise bin ich sogar so weit gegangen, um zu sagen, hey, die ganzen Social-Plattformen ermöglichen eigentlich eine ganz andere Unternehmensdenke, nämlich aus einer Demokratisierungsdenke herausgesteuert zu werden, ne? Weil wir sind so nah am Konsumenten und haben so enge Beziehungen. Lass uns die Chance auch mal anders nutzen. Und mit diesem Hintergrund hatte ich eigentlich für mich gesagt, boah, wenn man die Landschaft vorantreiben muss, darf man eigentlich gar keine Social-Media-Dienstleistungen mehr anbieten, ne? Und als dieser Anruf kam von unserem CXO, Thorsten Mühl, wo er mir erzählt hat, oh, hast du nicht Lust, Social Media zu machen, war meine erste Reaktion auch so, nee, irgendwie, ne, das ist nicht mehr das Richtige. Aber meinte, ey, warte mal, wir bauen ein Content-Studio auf und das konzentriert sich nicht auf E-Commerce-Assets, wie andere Content-Studios vorher irgendwie schon vorgezeigt haben, wie es funktionieren kann. Nee, wir wollen uns auf Social Content konzentrieren und auf Vertical Videos. Und hast du nicht Lust, da mal mit reinzugehen? Weil wir sehen da so unglaubliches Potenzial, ne? Und vor 2 Jahren, das war halt eben die Zeit von TikTok und die ganzen Marketeers haben auf einmal irgendwie so, ich sag mal, auch ein bisschen FOMO bekommen, ne? Boah, was passiert da an Reichweite? Was passiert da an, ne? Was passiert da mit der Zielgruppe? Warum wandert da jeder hin? Und ich glaube, der smarteste Move, den Cosnova eben in den letzten x Jahren im Bereich Marketing gemacht hat, war eben dieses Content-Studio aufzubauen und zu sagen, hey, wenn die Plattform es so von uns verlangen, so viel Content zu produzieren und eben die Communities auch so nah dann eben auf diesen Plattformen sind, dann müssen wir unsere internen Kapazitäten aufbauen und können uns nicht auf externe Dienstleister allein verlassen. Und das war für mich so praktisch der Einstieg oder die Grundhypothese, zu sagen, hey, wir haben hier eine Infrastruktur, die wir aufbauen können, um wirklich nativ auf diesen Plattformen unterwegs zu sein, weil auch wir glauben daran, dass eben ne, die Zielgruppen sich eigentlich fast nur noch dort tummeln, wenn man ehrlich ist, ne, und ein bisschen, ich sag mal, ketzerisch oder überspitzt das darstellen möchte. Aber wenn man sich die Screentime von uns allen anguckt, das ist nun mal die Realität, ne, und wie man dann Marken über solche Kanäle baut, das haben wir uns einfach als Aufgabe gesetzt. Und die Infrastruktur dafür zu schaffen intern war einfach eine perfekte Voraussetzung, um damit zu starten.
Kannst du uns ungefähr sagen, wie viele Menschen haben zum Anfang für das Studio gearbeitet? War das irgendwie einer, der eine Kamera bedient und eine Person, die schneiden kann und noch eine Redakteur? Also wie groß war das zu Anfang?
Oh. Also wir sind eigentlich direkt mit großen Ambitionen gestartet. Ne? Natürlich muss man irgendwie schauen, wir nennen das intern Studio C. Es sind aber eigentlich 2 verschiedene Dinge. Es sind einmal die ganz unterschiedlichen Creator, die wir eingestellt haben, worauf deine Frage abzielt, und einmal das physische Studio. Ne? Und wenn wir jetzt über die Mannschaft sprechen, die hat zu dem Zeitpunkt noch in den bestehenden Räumlichkeiten angefangen, ne, bevor das Studio letztendlich fertig geworden ist. Aber intern haben wir, ja, ich glaube, mit 10 Creatoren ungefähr gestartet. Das war ein Mix aus neu rekrutierten MitarbeiterInnen und aus bestehenden Team-Membern, die auch vorher Content gemacht haben. Die haben sich aber halt eben zu dieser Allianz zusammengebildet und sagen, hey, ihr konzentriert euch all day nur um Content-Produktion.
Jetzt nach 2 Jahren, wie viele Assets, Videos produziert ihr pro Monat?
Mhm. Runtergebrochen sind es um die 1.000, 1.500 pro Monat. Es sind natürlich jetzt inzwischen nicht nur Social Assets, die wir dort produzieren, sondern auch unseren ganzen Assets für E-Com und für unsere Retailer werden ja größtenteils bei uns selber intern abgebildet. Und das ist, glaube ich, das Spannende, was wir als Grundhypothese hatten. Hat funktioniert und trotzdem kann man dann, die klassischen Sachen auch noch wieder dran docken, die man jetzt nachträglich auch dort produziert. Also 13.000 Assets im Jahr, um roundabout 1.000, 1.200, abhängig davon, was denn gebraucht wird im Monat.
Aber das sind ja bei 20 Arbeitstagen ungefähr 50 bis 70 Assets pro Tag.
Das ist ja Wahnsinn, ja. Also Natürlich arbeiten auch wir mit verschiedenen Formatadoptionen, also das ist natürlich alles mit reingerechnet, ne? Aber ja. Wir bespielen am Ende des Tages all unsere Kanäle mehr oder weniger intern, ne? Vom Newsletter angefangen bis hin zu allen Social Media Plattformen, wo mehrere Content Pieces von Instagram Stories bis Instagram Posts bis TikToks bis YouTube Shorts alles dort produziert wird. Ja, da kommt man schnell auf so eine Zahl, ehrlicherweise.
Ja, okay. Ich möchte nochmal für die Leute, die zuhören, einfach sozusagen diese unromantische Wahrheit nochmal ganz deutlich aussprechen. Glaubst du, ihr hättet in ansatzweise ähnliche Wachstumsregionen vordringen können, wenn ihr maximal 5 bis 10 Assets pro Woche hättet kreieren können?
Das glauben wir nicht, weil du sprachst am Anfang ja auch über unsere Marketingbudgets, ne? Also, um es vereinfacht abzubilden, wir haben einfach nicht so viel Marketingbudget, haben aber eine ähnliche Produktqualität wie all unsere Konkurrenten. Und das zu einem deutlich günstigeren Preis dann für unsere Endkonsumenten. Und dementsprechend stehen wir halt eben vor der Herausforderung, dass wir unsere Sichtbarkeit nicht erkaufen können. Nicht in der Form, wie andere Konkurrenten es tun können, mit ganz viel Mediadruck. Und das Schöne aber auf der anderen Seite ist, es gibt mit der Hilfe von Social Media eben Taktiken, also nicht nur Taktiken und dementsprechend dann, ich sag mal, in der Gesamtbetrachtung dann auch unsere Strategie, organische Reichweite, die man einfach bekommen kann, ne? Wenn man denn Content anbietet, die die Zuschauerschaft interessiert und begeistert. Und ich glaube nicht, dass wir mit 5 oder 10 Assets am Tag die gleichen Learnings irgendwie generiert hätten.
Ich habe pro Woche gesagt.
Ach so, pro Woche sogar. Ne? Wir hätten auch gar nicht so lernen können und auch nicht so Teil von diesen ganzen Communities sein können. Ne? Das bedarf einfach die Anzahl.
Als ihr angefangen habt, wie seid ihr dann auf die Geschwindigkeit gekommen, zu wissen, was ihr produzieren müsst? Also habt ihr gesagt, wir suchen eine gute Agentur, die uns eine tolle Strategie schreibt? Oder wie lernt man auf dem damals einigermaßen neuen Plattform TikTok, wie lernt man den Erfolg?
Ich habe ja angefangen als Elternzeitvertretung für das Team Social Media. Und wenn man sich das Konstrukt anguckt, wie wir gearbeitet haben, war es ja, also ne, unser Social Media Team hat für beide Marken gearbeitet und es gibt halt eben noch die einzelnen Brands, Assets and Countries und auch die dementsprechenden Teams in den Brands, die für Kommunikation verantwortlich sind. Plus dann unsere neu hinzuaddierte Komponente, das Studio C, was eben sich spezialisiert hat auf die Produktion davon. Und ich glaube, es ist wichtig zu verstehen, dass es ein Bumpy Road war. Es klingt jetzt so retrospektiv nach Erfolg und wir haben Kapazitäten aufgebaut etc. Aber in der Realität sah es so aus, dass wir uns immer wieder gefragt haben, haben wir eigentlich die richtigen Ways of Working? Ne? Das klingt so plump. Aber wie du selber ja festgestellt hast, allein die Logistik hinter den Assets war eine, die wir erstmal bewältigen mussten. Ne? Und wir reden jetzt nicht darüber, dass Assets in einem Content-Management-System eingepflegt wird oder in einem DAM und dann ist gut. Die heutigen Plattformen haben tatsächlich Herausforderungen allein, was dem Upload anbelangt. Ne? Wo editierst du das und wo lädst du das hoch? Ist es besser, nicht direkt vom iPhone hochzuladen? Oder also können wir das überhaupt erst ablegen, von solchen Kleinigkeiten angefangen, bis hin zu, okay, wie schaffen wir es denn, so agil zu sein, dass morgens jemand aus meinem Social-Team ein Gag, ein Trend, ein was auch immer entdeckt auf TikTok und eine Idee entwickelt und wir idealerweise zum Mittag, zum Nachmittag hin irgendwie Teil dieser Konversation werden, ne? Und das idealerweise auch noch mit dem Segen unserer Brands, die sagen, hey, das ist voll brandkonform und genau die Tonalität und genau so, wie wir repräsentiert werden möchten, ne? Das ist eine lange Herausforderung für uns gewesen und tatsächlich auch bis heute immer wieder mit Stellschrauben verbunden. Allein wenn man sich vorstellt, wenn eine neue Plattform dazu kommt, die wie Be Real sagt, hey, es ist mir egal, wann ihr posten möchtet, wir geben euch eine Notification, dann ne, zeigt ihr, wo ihr gerade seid. Das einfach zu integrieren, das sind einfach Sachen, die du idealerweise nicht nur über zusätzliche Manpower abdeckst, sondern über smarte ne, Synergien und ein bisschen Kreativität.
Aber habe ich das richtig verstanden? Es passiert, dass ihr manchmal morgens irgendetwas seht, wo ihr sagt, dazu haben wir eine Idee, da möchten wir auch etwas posten. Und dann geht mittags schon das Video live.
Das muss ja so sein.
Also ja, ich versuche nochmal, ich versuche nur stellvertretend für die Leute, die zuhören, bei denen das eben nicht so läuft, nochmal diese, ja, wie hart es vorne ist, wenn man wirklich Reichweite aufbauen möchte und wenn man wirklich wie ihr Millionen von Social Interactions bekommen möchte, möchte ich einfach nochmal, dass man versteht, wie kurz da die Wege sein müssen. Und anscheinend habt ihr dann ja auch eine gewisse Freiheit zu sagen, wir machen da auch erstmal mit, weil wir haben gar nicht die Zeit, irgendwie zu warten, bis einmal die Woche mittwochs das Brand Supervisor Social Media Meeting stattfindet. Ich glaube, es gibt ein Beispiel, da haben Kunden von euch angefangen, Löcher in die Packung zu machen. Da ging es, glaube ich, um so eine Art Lipgloss. Erzähl mal einmal kurz, weil ich war ziemlich erschrocken, wie schnell ihr darauf dann reagiert habt und auch angefangen habt, eure Verpackungen zu modifizieren. Erzähl mal bitte.
Ja, du sprichst über unseren Juicy Bomb.
Genau.
Juicy Bomb, ja, also Juicy Bomb, ganz kurz für die ZuhörerInnen, die unser Produkt nicht kennen. Es ist ein Lipgloss in Form einer Tube. Und man kann sich das ein bisschen wie so eine Zahnpastatube in Mini vorstellen. Und was wir so auf einmal beobachtet haben, also zum einen irgendwie, ne, das Produkt an sich ist natürlich super catchy. Es ist, ne, bunt, es hat einen leckeren Geschmack, es ist schön glossy, es hat einen schönen Effekt auf den Lippen. Das hat natürlich schon mal sehr viel, ich sag mal, Grundbausteine, um erfolgreich in den Socials zu sein, weil es einfach ein Attention-Grabbing-Produkt ist. Das auf der einen Seite. Was wir aber, das war in den ersten paar Monaten, als ich bei Cosnova angefangen habe, hat bei mir im Team unsere TikTok-Expertin Elina festgestellt, hey, die Community, die kauft das Produkt und machen da irgendwie so ein bisschen Hacks mit, ne? Und das Thema damals war, hey, ne, das Lipgloss ist so cool, wie kann ich es denn überall mitnehmen, ne? Und ne, das, was heutzutage irgendwie alle Brands so ein bisschen durchgespielt haben, haben wir wahrscheinlich mit angefangen. Nämlich, wir haben einen Hack präsentiert, wo wir darauf reagiert haben, lass uns das doch als Schlüsselanhänger machen. Und hinten an der Tube ist ja immer so ein Stück überstehen, lass uns dann doch mal ein Loch reinmachen. Ne? Und haben diesen Hack irgendwie den Leuten gezeigt und die Leute haben angefangen, das selber zu machen. Ne? Und was wir damals so als Hack präsentiert haben, mit einem Locher da durchzustanzen, ist dahin gemündet, dass die ganzen User TikToks auch gepostet haben, oh nein, das ist kaputt gegangen, und fanden das aber irgendwie ein bisschen lustig. Und wir haben aber super schnell darauf reagiert, weil wir gesagt haben, oh nein, jetzt haben wir irgendwie den Leuten einen Hack vorgeschlagen und das Produkt ist kaputt gegangen. Das ist irgendwie auch nicht ganz cool, ne? So haben wir uns überlegt, ey, wie kann man das denn noch smarter machen? Lass uns das mit einer Nadel probieren und haben das mit einer Nadel durchgestochen. Das Loch war viel, viel kleiner und es hat sich dann super geeignet als Schlüsselanhänger, ne? Und das haben wir super schnell auf TikTok gepostet und die Leute haben dann, ne, sind drauf eingestiegen und haben gesagt, ah, okay, so müssen wir das einfach machen. Und dann hat man irgendwie diesen super tollen Lipgloss, den Juicy Bomb, immer bei sich. Und was wir irgendwie so als eine Antwort auf die Community reingegeben haben, war da auf einmal so eine Art Initiator für diesen Hack und alle haben diesen Hack gepostet. Und da war uns irgendwie klar, hey, da steckt einfach eine Mechanik hinter, wenn du Teil der Community-Konversation bist und das als Marke irgendwie ein bisschen mitlenkst, steckt da super viel Potenzial, nicht nur, ich sag mal, Teil der Community zu werden, aber irgendwie auch eine Trend zu initialisieren. Und das war irgendwie ein super spannendes Learning, was wir dann immer wieder angewendet haben.
Hast du aus den Kampagnen der letzten zwei Jahren Beispielzahlen, die uns nochmal verdeutlichen, welche Reichweite ihr erreicht oder wie viele Likes und Interaktionen ihr bekommt? Gibt es da irgendwas?
Ja, also ich glaube, was uns am stolzesten macht, ist tatsächlich das tatsächliche Engagement, ne? Und wenn man uns fragt, sprechen wir im Social-Bereich auch nicht immer von Kampagnen, weil eben diese Mechanik, die ich dir eben erklärt habe, das ist unser tägliches Brot, ne? Und das ist nicht eine Kampagnenplanung wie im klassischen Sinne. Natürlich haben wir auch Kampagnen, wenn es darum geht, ne, Hero-Produkte zu pushen etc. Aber das, wovon ich dir erzählt habe, ist unsere konstante Arbeit, ne? Und ich glaube, ein starker Indikator dafür ist, wenn man ohne viel Media-Budget monatlich in den Top 5, Top 3 oder Number 1 in OMR-Charts rankt, wo das nackte Engagement irgendwie gezählt wird. Ne? Und in meiner Zeit, wo ich da war, war ich, ich glaube, wir hatten eine Community von 1,2 Millionen. Ich habe das Team ein Jahr lang betreut, sind wir auf 2 Millionen gewachsen. Und das mit echt wenig Mediabudget-Einsatz, ne? Und die Engagements dahinter, das ist halt wirklich, ich sag mal, ja, die Creme de la Creme. Aber was noch spannender ist, ehrlicherweise, ist gar nicht das, was auf unserem Kanal stattfindet. Nämlich das, was ich dir eben erzählt habe, wir sind vielleicht Initiator und es bilden sich viel mehr Kanäle, ne? Ein anderer spannender Case, den ich dir kurz erzählen kann, ist, wir haben uns überlegt, es fragen uns immer wieder Leute nach kostenlosen Produkten, ne? Und was wir auch festgestellt haben, ist auf der anderen Seite, es gibt super viele Fans von uns, die nachmittags einfach wie ihr Hobby, ne, in die Drogeriemärkte laufen, gucken, was für neue Produkte es gibt und zu Hause dann Content damit machen, weil Beauty ihre Leidenschaft ist, ne? Und es gibt halt eben auch Fans, die Essence-Accounts machen, also die wirklich Essence Girl 123 heißen oder ne Essence Lover und so weiter. Und
die werden natürlich sofort abgemahnt, hoffe ich.
Nee, eben nicht. Ne? Wir haben sie sogar belohnt. Also das war so ein bisschen, das haben wir, ich glaube, vor 2 Jahren Weihnachten rumgemacht. Wir haben gesagt, ey, wir wollen einfach Danke sagen und haben irgendwie 100 Essence Girl 123 Fans Pakete geschickt. Ne? Und das natürlich über TikTok dokumentiert. Und was dann passiert ist, ist, über Nacht sind dann von 100 auf 1000 Essence 123 Girl Fans auf einmal aufgeploppt, die alle angefangen haben, Content zu machen, weil sie sagen, oh, wir wollen auch irgendwie, wow, ne, Teil der Community sein. Und das ist für uns die wirklich, wirkliche Kraft eigentlich hinter solchen Plattformen, ne? Zu sagen, hey, es geht nicht nur um unseren Kanal, es geht eigentlich darum, irgendwie unsere ganze Community zu bespaßen und ein bisschen Initiator zu sein, ne? Wir reden über Enabling im Marketing schon seit Jahren und das ist für uns halt eben Community Enabling auf eine Art und Weise, sei es über Content-Inspiration oder eben auch über manchmal so eine echte Belohnung.
Ihr seid in 80, 90 Ländern vertreten. Ist dann eure Strategie für jeden Markt einen neuen Kanal aufzumachen oder nicht?
Das ist so, also zum einen muss ich ehrlicherweise sagen, das Team oder der Bereich Social liegt schon seit längerem nicht mehr in meiner Verantwortung und nicht erst, weil ich Cosnova verlassen habe. Und es ist immer ein bisschen die Frage des Zeitpunktes, ne? Um zu verstehen, unser Business ist in 90 Ländern, über 90 Ländern vertreten, aber nicht in allen Märkten sind wir mit unserer eigenen Unternehmung, ne? Teilweise arbeiten wir mit Distributoren zusammen, als Subsidiary oder als Joint Venture. Das gibt immer unterschiedliche Konstellationen. Und wenn du dir jetzt anschaust, ne, was wir so im Bereich Social machen, kannst du dir vorstellen, dass unser Anspruch da relativ hoch ist, ne? Was wir uns nicht erlauben wollen, ist, ich sag mal, ganz schlechte Fotografie oder sonst was in irgendeinem Markt, nur weil wir das nicht mitbekommen. Und um auf deine Frage zu antworten, nein, nicht jeder Markt kriegt einen neuen Kanal. Wir bündeln sie oftmals in Regionen, weil wir feststellen, hey, es gibt dann doch, zum Beispiel die US-Region arbeitet dann doch ganz anders. LATAM ist ein Stück weit auch sehr weit entfernt von Europa. Es gibt da deutliche Nuancenunterschiede. Und die bündeln wir dann teilweise auf Kanälen. Ne? Zum Beispiel gibt es einen Instagram-LATAM-Kanal als plumpes Beispiel. Und auf der anderen Seite gibt es aber auch Opportunitäten in einzelnen Märkten, die wir hier gar nicht auf dem Schirm haben. Ne? Zum Beispiel im Bereich TikTok-Commerce waren wir mit einer der ersten, die in Malaysia das ausprobiert haben und versucht haben, einen Kanal wirklich auf die Bedürfnisse der dortigen Zuschauerschaft auszurichten und super viel Live-Shopping auszuprobieren. Ne? Sowas kannst du natürlich dann dementsprechend auch machen, wenn du dort vor Ort Leute hast, die sich drum kümmern. Aber wir sind da eigentlich super agil und es gibt da noch keine Pauschalantwort auf deine Frage. Mhm.
Aber es ist ja auch wichtig, weil viele Unternehmen dann eher sagen, wir haben aber hier, der Markt ist ja in die anderen Abteilungen, das heißt, dafür können wir jetzt gar nicht machen und deswegen müssen wir hier, und das macht ja, genau wie du sagst, das funktioniert halt einfach nicht. Es funktioniert halt einfach nicht. Das hat vielleicht mal funktioniert für irgendwie Zeitschriftsanzeigen buchen, aber es funktioniert nicht im Social Media. Ich hatte neulich ein tolles Gespräch mit Hans Dormann, der macht gerade ein Private Equity Case mit einem E-Commerce aus dem Sanitärbereich und der hat erzählt, Christoph, lustigerweise, wenn ich Fotos vom Sanitärbereich, vom Badezimmer für die skandinavischen Märkte poste, dann muss da draußen schlechtes Wetter sein, weil die es total gemütlich finden, irgendwie drinnen im warmen Bad zu sitzen und zu wissen, hier drin bin ich trocken und kann irgendwie in Ruhe mein Home-Spa machen oder sowas. Aber Fotos mit schlechtem Wetter draußen würden in anderen Märkten halt überhaupt nicht funktionieren. Das fand ich ganz, ganz lustig. Fällt dir ein oder zwei Beispiele ein, wo du sagst, ja, und genau aus dem Grund kann ich eben nicht die gleichen Bilder, die ich für Malaysia gemacht habe, auch für den lateinamerikanischen Markt nehmen? Mhm. Oder ein anderer Vergleich?
Ja, also das, was du ansprichst, ist ja eigentlich, das sind Codes, ne, wenn du so möchtest. Und jede Region, jede Community etc. hat nun mal ihre Codes, die funktionieren oder auch eine gewisse Wahrnehmung haben. Und das fängt natürlich bei sehr offensichtlichem an, ne, Hautfarbe. Da gibt es natürlich Regionen, die weniger weiß sind oder ne, einfach ein andere, ich sag mal auch ein anderes kulturelles Verständnis haben, ne? Angefangen bei sehr plumpen Dingen wie, welche Feste werden gefeiert, bis hin zu, welche Witze werden verstanden, bis hin zu, wie ist das Konsumverhalten, ne? Ich erzählte dir von TikTok Malaysia. Denkt man hier über, ne, Social Commerce nach, bin ich zum Beispiel noch ein Stück weit skeptisch, ne? Und in Asien ist es aber wiederum Teil des Alltags, ne, über Social zu konsumieren, also, ne, zu kaufen. Und all diese Dinge, ja, bedarfen eben unterschiedlicher Ansätze. Und das kann man, ich sag mal, auch nicht aus einem Ort heraus nur denken und sehen und steuern.
Und wahrscheinlich auch immer wieder wichtig, das macht ihr auch viel, habe ich jetzt rausgehört, dass ihr sehr schnell auch wieder versucht, Feedback zurück in die Kreation zu schaffen. Also eben nicht zu sagen, Kampagne 6 Wochen, dann 6 Wochen später messen, wie hat sich irgendwie die Wahrnehmung verändert und dann 8 Wochen später habe ich vielleicht eine Empfehlung zur Kreation oder so oder noch später, sondern dass ihr sofort sagt, hat nicht funktioniert, machen wir so nicht wieder, hat funktioniert, machen wir jetzt 3-mal so häufig. So in die Richtung wahrscheinlich geht es dann eher, oder?
Du hast ja zu Beginn angesprochen, wie viel Sortiment wir austauschen im Jahr, ne? Das ist ja 50%. Ja. Und dementsprechend kannst du dir vorstellen, wie viel Kommunikationsinhalt wir per se einfach in unserer Unternehmung haben. Dementsprechend ist so meine Antwort ehrlicherweise auch gar nicht so pauschalisierbar. Natürlich haben wir auch noch große Kampagnen, die wir auch mit unseren Mediamitteln befeuern und das auch super erfolgreich. Das findet natürlich auch ganz autark und parallel zu dem statt, worüber wir vorher gesprochen haben, ne? Generell versuchen wir aber dadurch, dass wir, wie du sagtest, noch relativ klein sind in der Unternehmung, diese Learnings auch wirklich untereinander zu scheren und teilweise arbeiten eben auch Leute auf dem Social, auf den großen Kampagnen mit, weil wir eben festgestellt haben, okay, auch große Kampagnen muss man heutzutage anders denken, ne? Eben wenn man nicht den Mediadruck hat und ja, das versuchen wir tagtäglich immer wieder zu, ja, uns neu beizubringen, zu sagen, hey, wie funktioniert denn Produktkommunikation oder wie funktioniert Markenbildung denn wirklich heutzutage? Ne? Das sind wirklich neue Muster und neue Art von Denken, die man implementieren muss.
Also wir haben jetzt bisher gelernt, ihr habt Love Brands aufgebaut. Ihr habt eine junge Zielgruppe, die sehr stark auf den neuesten Plattformen zu finden ist, die sich mit Kosmetik gerade anfreundet, kennenlernt, experimentiert, die auch sehr gern immer wieder was Neues haben möchte. Und ihr habt gesagt, für euch hat gut funktioniert, weniger das Geld in die Reichweite zu investieren, sondern vielmehr ins Engagement. Und über das Engagement dann einfach genau dahin zu gehen, wo der Algorithmus das haben will, nämlich der Algorithmus möchte, dass Leute gern eure Inhalte gucken und nicht, dass man sie dass man die Plattform teuer dafür bezahlt, dass sie Inhalte gucken, auf die sie eigentlich keine Lust haben.
Ganz kurz ein Satz dazu. Genau das, was du sagst, ne? Weil Engagement wird von den Plattformen am Ende des Tages mit Reichweite belohnt. Weil das ist ja auch das, was die Plattformen groß machen, ne? Und das zu verstehen, ich glaube, das ist wirklich das Key-Learning.
Nun dreht sich die Welt weiter. Es kommen zur neuen Zielgruppe, kommen noch jüngere, noch neuere Leute dazu. 1, 2, 3 Jahre später gibt es schon wieder neue Plattformen. Ihr seid unter anderem auch aktiv auf Plattformen wie Roblox. Und Roblox fasse ich jetzt mal in meiner Non-Gamer Ü45 Sprache zusammen als so eine Art freie Welt, in der ich Dinge bauen kann, Spiele machen kann und irgendwie meine Zeit vertreiben kann, aber in der man auch zum Beispiel als Unternehmen sagen kann, auch wir kommen auf diese Plattform, in dieses Spiel hinein und bauen selbst ein Spiel. Und geben das dann an die Community und gucken einfach, was gespielt wird und versuchen die Leute zu incentivieren, dass ihr unser Spiel spielt, was ja nochmal wieder komplizierter ist. Da muss man nicht nur ein kreatives 15-Sekunden-Video bauen, sondern man muss sich ein ganzes Gameplay ausdenken und ein Spiel programmieren. Und das habt ihr gemacht.
Genau. Ja, richtigerweise, du sagtest oder du stelltest Roblox ja so ein bisschen als offene Plattform dar, ne? Oder hast es so erklärt. Es ist wirklich spannend für alle, die Roblox sich noch nie angeguckt haben, einmal Roblox zu öffnen, weil es ist wirklich nochmal was ganz, ganz anderes als das, was man unter Social-Plattformen versteht. Aber wenn man da ein Stück weit tiefer reinguckt, ist es eine Social-Plattform. Und warum, erkläre ich euch ganz kurz. Jeder kann dort ein Spiel bauen. Das ist schon mal echt eine Grundprämisse, die spannend ist, weil dort entstehen Welten. Dort entstehen Welten, die in sich geschlossen dann wiederum sind. Ergo, ich gehe auf Roblox und suche mir ein Spiel aus, in unserem Fall dann Essence Fun Park, und bin in der Essence-Welt. Und einmal in der Essence-Welt ist es eigentlich auch so ein Stück weit gesichert, dass ich nicht nach einem Swipe wieder bei einer anderen Welt lande, die von einem Konkurrenten oder von einer ganz anderen Plattform zur Verfügung gestellt wurde. Das ist schon mal ein bisschen anders als Instagram und Co. Das zweite ist, wenn man sich die Spiele, ich nenne es jetzt noch Spiele, anguckt, es sind nicht nur Spiele, es sind am Ende des Tages offene Welten, wo Leute ganz, ganz viel machen können, und es ist nicht linear. Das heißt, es gibt nicht nur ein Startpunkt, wie man das früher kannte von Super Mario, und ich mache ein Level und das Spiel habe ich irgendwann durchgespielt. Es ist in der idealen Welt ein Erlebnis zum Eintauchen, wo du unterschiedlichste Interaktionsformen hast. Ne? Natürlich gibt es da Quests, sogenannte, so Aufgabenstellungen, die man machen kann, um zum Beispiel Items zu gewinnen und so weiter. Aber du kannst dort auch einfach dich mit deinen Freunden treffen und dich dekorieren in neuen Skins und darüber kommunizieren. Ne? Das, was wir, ich sag mal, auf anderen Plattformen wie Twitch uns gerne angucken, ne? Wie Leute in einer fiktiven Welt Roleplay spielen. Und das ist, ich sag mal, die neue Interaktionsform, oder wie junge Leute, und das ist so ein bisschen unser Glaube an die Zukunft und auch initial unsere Antwort gewesen auf Metaverse. Das ist doch so ein bisschen so der Vorbote von allem, ne? Leute machen was online miteinander, haben irgendwie eine Ausdrucksform über Skins etc. pp. Und es ist in sich geschlossener Kosmos, ne? Und das war für uns so die erste Grundhaltung und sagen, hey, wir müssen da eigentlich mal reingehen und gucken, wie eine Marke sich in so einem Space verhält, ne? Was macht man denn da? Was bietet man denn an, ne? Wie transferieren wir denn unsere Produkte in so eine Welt, ne? Wie schaffen wir denn, dass Leute verstehen, trotzdem, wir machen Color Cosmetics, ne, in der realen Welt. Und das war für uns auch eine echt spannende Journey, als wir Essence Fun Park gebaut haben, um zu schauen, wie sieht denn ein Character aus, ne? Und da muss man irgendwie ganz schnell sich andere Vorbilder suchen, und das sind dann in diesem Fall nicht mehr nur Creator, sondern es sind die anderen großen IPs wie Pokémon, Avengers und Co., die über Charakterbildung ihre Markenwelt aufgebaut haben, ne? Und so haben wir zum Beispiel unsere Lash Princess Mascara als unsere Princess-Figur, ne, gebaut und sie in dieser Welt initiiert. Und all diese Dinge mussten wir uns natürlich auch selber beibringen. Und hier hat uns natürlich eine Agentur geholfen, da ein Stück weit eine Erfahrung zu sammeln und zu schauen, wie wir uns da präsentieren möchten.
Ich glaube, das Spannende bei Roblox war, dass sie ungefähr, nagel uns nicht fest, 30 Millionen Daily User haben, was schon eine ganze Menge ist und halt so ein richtiger blauer Ozean noch ist, weil bis auf die ganz großen Brands, die man halt die sozusagen zum Lifestyle dazugehören.
Ich habe tatsächlich mal nachgeguckt, das sind 70 Millionen Daily Active User, also es ist wirklich eine wahnsinnig hohe Zahl, ne? Und nochmal, das Spannende ist eigentlich, dass wenn du eine erfolgreiche Welt anbietest, die Leute in deiner Welt bleiben. Und ne, du sagtest ja eben schon so, wir haben irgendwie über 15 Sekunden TikToks ganz lange gesprochen. Auf unserer Roblox-Plattform bleiben die Leute noch viel, viel länger, ne? Und im Schnitt waren es jetzt seit Launch, ich glaube, knapp 6 Minuten. Dafür muss man schon echt viele TikToks sich angucken, ne? Und unser Branchenkollege Thorn, der auch bei dir zu Gast war, hat das ja in der Ausführlichkeit erklärt. Das ist echt nochmal eine Chance in der Markenbildung, die man nutzen sollte, ne? Es geht am Ende des Tages ja immer um Sichtbarkeit, ne? Und dann um Tiefe. Und in diesem Fall bietet diese Plattform echt Potenzial für beides.
Der Podcast mit Thor Nüren, Gruß geht raus, ist auch online. Den findet ihr. Thorn ist Gesellschafts- und Geschäftsführer bei Jungformat Nerd. Und die beraten genau zu solchen Themen, sind kreativ und helfen Unternehmen, ihre Strategie auf neuen Plattformen und Netzwerken zu finden. Okay, wenn ihr so ein Invest macht in so eine neue Plattform wie Roblox, dann geht das wahrscheinlich nicht über mal eben, also wie viel Geld muss man mitbringen, um ein Spiel zu programmieren?
Also natürlich kann ich den jetzt nicht ganz offen und transparent die Zahlen nennen.
Aber man braucht schon über 100.000,
ne? Also zum einen, weil es nicht so einfach ist, weil man natürlich super viel damit reinrechnen muss. Also redest du jetzt nur über die nackte Entwicklung des Spiels oder redest du auch über die Aktivierung etc.? Das ist zum einen nicht so einfach zu trennen. Zum anderen ist auch die Frage, was will man denn dort erreichen, ne? Also um auf deine Frage mit einem Versuch zu antworten, unter sechsstellig würde ich ehrlicherweise nicht damit anfangen, weil zum einen muss man auch ein bisschen lernen, ne? Also man hat auch viele Fehler gemacht, auch auf unserer Seite, sowohl, ne, was die Spielgestaltung anbelangt, aber auch, ne, ganz plumpe technische Hürden, weil die Plattform auch noch nicht so weit ist, dass eigentlich ein reibungsloser Ablauf für Brands gewährleistet wird, da erfolgreich zu sein. Wir glauben ehrlich gesagt daran, dass es eine Investition für die Zukunft ist. Also wenn man den nackten Case sieht, natürlich gibt es sicherlich effizientere Kommunikationskanäle, ne? Aber das, was Cosnova auszeichnet, ist nun mal, ich sag mal, die Chancen zu nutzen, die Innovation mit sich bringen. Und da Vorreiter zu sein oder, ne, vorne mit dabei zu sein, ist bei uns einfach immens wichtig, um weiterhin Erfolg zu haben.
Was könnten 2024, 2025 Trends sein, auf dem man Cosnova noch mehr sieht oder wo ihr sagt, das ist für uns dieses und nächstes Jahr ein ganz wichtiges Thema, Plattform, Kommunikationsart? Mhm.
Was wir dieses Jahr gemacht haben, ist auch super spannend. Und ich glaube, das ist ein Stück weit auch die Antwort auf deine Frage, was so in Zukunft bei Cosnova irgendwie passieren wird, ne? Für uns gibt's so ein großes Verständnis, dass Entertainment und, ich sag mal, Popkultur und Lifestyle am Ende des Tages so unsere Zielgruppen prägen. Und egal, ob wir jetzt über Roblox sprechen oder über Twitch, wo wir auch sehr engagiert sind, am Ende des Tages geht's darum, Teil der Lebenswelt zu sein, ne? Und ein anderes Beispiel, was wir dieses Jahr gemacht haben, ist das Onyomatic Studio. Es ist eine YouTube-Serie, die wir kreiert haben, im Kern, mit zwei großen Creatoren, Honeypoo, erfolgreiche Streamerin, mit die erfolgreichste Deutschlands und teilweise auch die meistgesehenste auf der ganzen Welt. Und Kao Kawa, ich glaube, unter deinen Hörern vielleicht auch noch mal ein bisschen bekannter, eine Business Lady, Influencerin und Co. Mit den beiden haben wir eine Entertainment-Show gedreht, gemeinsam mit MTV, wo wir gesagt haben, eigentlich wollen wir den Zuschauern noch mehr bieten als nur reine Produktkommunikation, was wir auf unseren Socials irgendwie, ne, natürlich den Fokus hat. Und wenn man sich die Plattform anguckt, da passiert super viel, ne? Auf YouTube haben wir halt eben festgestellt, auf dem deutschen Markt, es gibt super viele Formate von Creatoren kreiert, die so eine Aufmerksamkeit bekommen wie kein TV-Format, ne? Angefangen bei Seven vs. Wild bis hin zu all den Mini-Events, die Twitch-Streamer bauen und darüber irgendwie ihre Content-Ökosysteme schaffen, da müssen wir mitspielen, ne? Und was wir gemacht haben, ist eine Show mit 8 Folgen, wo es darum geht, dass wir den beiden CreatorInnen, Honeypoo und Kao Kao, die Aufgabe gegeben haben, ein Beauty-Studio für Catrice zu eröffnen. Und was daraus resultiert ist, ist halt eben eine Entertainment-Plattform, die nicht nur auf YouTube stattgefunden hat, sondern auch auf Twitch, auf allen Socials. Und diese Art von Entertainment-Markendenke ist, glaube ich, das, was für uns in der Zukunft einfach wichtig sein wird, ne? Weil wenn man sich die Ergebnisse anguckt, das ist einfach eine Riesenchance. Mit unserer Show, 8 Folgen, haben wir 37 Jahre Watchtime auf YouTube generiert, ne? Und das kriegst du auf TikTok nicht in der Intensität hin, ne? Und all diese Komponenten, die wir da zusammengebracht haben über so eine Show, natürlich haben wir dann auch über TikTok verlängert, natürlich haben wir auch Reels gedreht und so weiter und so fort. Diese Art von Kommunikationsdenke ist, glaube ich, das, woran wir in Zukunft glauben, ne? Plus all die Plattformen, die es halt dann neu gibt oder noch zu bespielen gilt.
Spannend. Also erst einmal, schade, dass ich nicht in eure Zielgruppe reinfalle, aber du hast mir auch schon gesagt, das ist totaler Unsinn, wenn ich das sage, denn auch dich hat die Zeit bei Cosnova geprägt. Du hattest, habe ich gerade gesehen, als das Mikrofon eingeschaltet. Ja, ich wollte gerade sagen, ich kann es nicht so gut sehen. Ist das silberner Nagellack?
Nee, ich habe hier verschiedene. Also ich experimentiere immer gerne. Also das, was du sagst, also, ne, habe ich dir erzählt. Es ist überraschend, wie sich unser Zeitgeist wandelt. Ne? Und auch ich habe in den 2 Jahren super viel gelernt, was so wirklich Offenheit bedeutet. Und Offenheit im Bereich so Ästhetik und Wahrnehmung. Ne? Und ja, wie du siehst, ich trage jetzt immer noch Nagellack, weil ich so festgestellt habe, hey, warum nicht? Ne? Also die alten Dogmen, die man so hatte mit einem Mann trägt Nagellack, warum muss man die weiter befüttern? Ne? Wenn wir als Marken irgendwie über Demokratisierung sprechen, dann geht's halt eben darum, alte Stigmatas aufzubrechen. Nicht, weil wir es unbedingt wollen, sondern weil es Spaß macht. Ne? Weil, ne, genauso wie ich mich heute entschieden habe, genau diesen Pulli zu tragen, weil ich mich danach fühle, kann ich mich auch entscheiden, heute diesen Nagellack zu tragen, weil es irgendwie eine Art von Ausdruck ist. Ne? Und ja, das an Beauty ist echt schon faszinierend, muss ich sagen.
Ich danke dir, dass du uns so viel Input gegeben hast aus deiner Zeit bei Cosnova und ganz lieben Dank auch an deinen ehemaligen Arbeitgeber, dass wir dich ausleihen durften und dass du so offen über eure Kampagnen, über die Strategie dahinter, auch über Sachen, wo ihr gesagt habt, da mussten wir auch lernen oder man kann nicht erwarten, dass gleich alles vom Papier so funktioniert, wie man es geplant hat. Und auch das ist ja wahrscheinlich eine sehr erfrischende und natürlich auch total angenehme Art, mit Kommunikation umzugehen. Und das auf so vielen Ebenen zu sehen, finde ich schon sehr beeindruckend. Und hätte man mich vor ein paar Wochen gefragt, wie groß die Marke Cosnova ist, hätte ich wahrscheinlich auch eine ganz andere Antwort gegeben als jetzt. Insofern, glaube ich, war da inhaltlich, fachlich, persönlich war da sehr viel mehr dabei. Ganz, ganz lieben Dank, dass du uns so viel erzählt hast, Yuting.
Ja, vielen, vielen Dank, Christoph. Und ja, richtigerweise auch richtig, richtig, richtig fettes Dankeschön an Cosnova. Es war eine tolle Zeit. Und ja, ich glaube wirklich, das, was man vor ein paar Jahren angefangen hat, ist erst der Anfang. Und mit dieser Art der Denke, was ich glaube echt auch einmalig ist in der Marketing, oder nicht einmalig, aber selten in der Marketingwelt, hat man echt nochmal große Potenziale, die man da anlocken kann.
Super. Bist du auf dem OMR-Festival mit dabei?
Nein, leider nicht tatsächlich, weil ich mir eine, ja, nenne es Auszeit, nenne es Inspirationsreise nach Asien mir erlaube nach der Zeit erst bei Cosnova, um eigentlich auch so ein bisschen genau mir Sachen vor Ort nochmal angucken zu wollen. Ne? Wenn man sich die Ökosysteme von der Ferne anguckt, glaube ich nicht, das wirklich zu verstehen. Deshalb möchte ich nach China reisen, mir dort die Social-Plattform nochmal genauer angucken als Konsument und nach Vietnam. Und ich glaube, da auch echt nochmal viel lernen zu können, weil das, worüber wir gesprochen haben im Entertainment-Bereich, ich glaube, da ist die westliche Welt ganz gut, aber da geht in Asien echt noch ein bisschen mehr.
Du kannst ja Bescheid sagen, wenn du zurückkommst, dann machen wir ein Back from Asia Update Podcast mit deinen neuesten Trends, die du gesehen hast. Sag bitte Bescheid. Aber für die Reise alles Gute und zumindest ist das eine valide Ausrede, nicht am 7., 8. Mai nach Hamburg zu kommen. Dann lerne ich dich hoffentlich irgendwann in der Zukunft mal persönlich kennen. Nochmals lieben Dank auch im Namen unserer Hörerinnen und Hörer und bis hoffentlich ganz bald.
Vielen, vielen Dank, Christoph. Bis bald. Schöne Woche.
Das war unsere Folge diese Woche. Wir haben ja 1-2 Folgen oder zumindest ja die Hans-Dormann-Folge und die Folge mit Thoran Nüren erwähnt. Die findet ihr im Episodenfeed, solltet ihr das erste Mal hier sein. Wir bringen jeden Montag solche und ähnlich coole Folgen heraus. Deswegen lohnt es sich total, auf den Abo-Knopf zu drücken. Und dann fängt die Woche auf jeden Fall gut an. Unsere nächste Episode kommt nächste Woche Montag raus. Und ich würde sagen, bis dahin habt eine ganz tolle Woche. Und wir verbleiben mit ganz lieben digitalen Grüßen von
Yuting.
Und von Christoph. Ciao.
Bis dann.